Deutsch.
Österreichische Freundschaft.
Moin Moin und Servus, herzlich willkommen zur Not-So-Rapid-Reaction auf die Nationalratswahl in Österreich. Heute bei mir zu Gast, fernmündlich verbunden, Bastian Brauns vom Cicero. Servus.
Servus.
Wir kennen uns schon etwas länger, deswegen werde ich ihn Waschtel nennen wahrscheinlich in dieser Sendung, also nicht wundern. Wir haben den Wahlabend zusammen verbracht, der Waschtel war für den Cicero in Wien, hat berichtet und deswegen dachte ich mir, wäre seine Sicht ganz interessant auf das, was da passiert ist in Österreich, also diesmal eine deutsche Sicht und nicht eine österreichische wie üblich. Ihr werdet es ja mitbekommen haben wahrscheinlich, am 15. Oktober hat die Liste Sebastian Kurz, die neue Volkspartei, die Wahlen in Österreich gewonnen mit am Ende 31,5% vor der SPÖ. Die hat 26,9% geholt und landete damit nur knapp vor der Freiheitlichen Partei, vor der FPÖ, den Rechtspopulisten, Rechtsradikalen, Rechtsextremen, wie man das genau auch sagen möchte. Die hatten 26% und im Parlament dabei im nächsten werden sein die Neos, das ist so eine Art FDP, mit 5,3% und die Liste Peter Pilz, das ist so ein Hans-Christian Ströbele Österreichs, der sich von den Grünen abgespalten hat und 4,4% geholt hat mit seiner eigenen Liste. Rausgeflogen, ganz übel, der Abend verlaufen für die Grünen. Rausgeflogen sind sie mit 3,8%, ziemlich bitter. Also der Waschel und ich waren aber bei den Gewinnern im Kursalon Hübner, so ein mondänes, historistisches Gebäude im Stadtpark in Wien. Und da feierte also die ÖVP, das hörte sich so an.
Wir sind Nummer eins geworden und haben jetzt die Kraft, dieses Land zu verändern. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
Ja, ganz artig hat er sich also bedankt, der Mann, der der nächste Kanzler wird, mit, man muss das immer mal wieder sagen, mit 31 Jahren, Waschtel. Der ist jünger als wir.
Ja, 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 ist er. Ich habe, auch direkt danach irgendwie so rausgetwittert, dass es ja schon krass sei, dass mittlerweile auch die Bundeskanzler jünger werden als man selbst, dass das ja bisher immer die Fußballer waren und auf einmal sind es die Bundeskanzler.
Ach, fürchterlich. Ich fühle so eine Quarter-Life-Crisis kommen, wenn man das sieht. Aber naja.
Je nach Lebenserwartung, ne?
Was ist dir so aufgefallen an diesem Abend, den wir verbracht haben, umgeben von so Menschen mit zurückgegelten Haaren und Polohemden und ja?
Ja, ich erinnere mich noch sehr gut daran, als wir dann wirklich dort angekommen waren und von Weitem schon das so ein bisschen nach Kindergeburtstag aussah, weil da diese ganzen Luftballons eben waren. Das ist so in diesem Türkis-Baby-Blau-Ton und ich das immer nur aus der Ferne bisher ja wahrgenommen hatte, aus Deutschland. Und dann auf einmal war ich so mittendrin in diesem türkis-blauen Disney-Wunderland, in diesem Palais, in diesem Schneeweißen, so, das ist mir zuerst so aufgefallen. Ich dachte so, ach, das ist Wien.
Das ist Wien, ja. Und natürlich waren da sehr viele junge Menschen, weil ja die junge ÖVP, die JVP quasi seine, ich glaube, der sehr geschätzte Kollege Gasse hat das mal Prätorianergarde von Kurz genannt. Also er selber war ja bis vor kurzem Chef dieser jungen Volkspartei. Und hat so einige seiner Wegbegleiter mitgenommen auf seinem Weg, bis das, der ihn jetzt ins Kanzleramt führen wird. Also da sieht man, gerade die Jungen sind begeistert von ihm, machen Wahlkampf für ihn. Und die werden eine seiner großen Stützen sein.
Gegen Prätorianergarde jetzt, ne? Das passt schon ziemlich gut, weil es hatte wirklich, also das mag jetzt so naiv klingen, so aus einer deutschen Sicht oder so, man kommt dann eben dahin und dann ist da dieses mondäne Palais, alles so schön weiß und blau, das ist so, man fühlt sich schon so in so eine Kaiserlichkeit zurückversetzt, ne? Also Prätorianergarde und so und alles eben in diesem Blau, nicht in Purpur, sondern eben in Blau. War schon sehr auffällig, dass gerade die Jungen eben dieses neue Blau auch so vor sich her trugen, in welcher Form auch immer. Verschiedene Accessoires sind mir da aufgefallen, irgendwie Sonnenbrillen im Haar, in so Ray-Ban-Verschnitte. Ja, diese blauen Trikots und Armbänder und so, ne?
Du hast ja, glaube ich, auch deine Überschrift so gestaltet, ne? Türkis ist die Trendfarbe im Herbst, oder wie hast du das geschrieben?
Ja, richtig. Ich hatte danach so eine kleine Analyse geschrieben und hatte die, weil mir das eben so auffiel und ich das so betonen wollte, dass da jemand quasi dem Ganzen einfach einen neuen Anstrich verpasst hat. Und ich glaube, ich hatte das irgendwie die türkisblaue Herbstkollektion. So habe ich es, glaube ich, genannt.
Türkis konnte nur zur Trendfarbe werden, weil dieser Sebastian Kurz irgendeinen richtigen Knopf gefunden hat. Hast du jetzt so, also aus deutscher Sicht, aber natürlich auch mit deinem Besuch in Wien hier zur Wahlberichterstattung herausgefunden, was dieser Mann gut gemacht hat? Warum hat er aus deiner Sicht gewonnen?
Ja, also die Frage habe ich mir natürlich oft gestellt und unterm Strich, egal was man von ihm jetzt politisch halten will, bleibt man dann doch relativ beeindruckt zurück, ne, und denkt, wow, der hat irgendwie alles Mögliche richtig gemacht, so. Und also eine Sache, für die er natürlich überhaupt nichts kann, ist, dass er eben ein junger Kerl ist, sag ich mal, und dass eine meiner Vermutungen ist, dass sowas jetzt jenseits von, dass man irgendwie auch meinen könnte, er ist ein Naseweiß oder noch grün hinter den Ohren, ist es trotzdem so, dass wir, glaube ich, in einer Zeit leben, in der es manchmal gar nicht jung genug sein kann, so, weil man irgendwie sich davon irgendwas erhofft, weil irgendwie alles andere so angestaubt und durchdrungen wirkt von Proporz oder Parteisoldatentum, was auf ihn ja sogar eigentlich zutrifft, aber er hat es halt geschafft, es nicht so aussehen zu lassen. Und es ist einfach so eine Mischung gewesen aus seinem Auftreten. Mir ist irgendwie, vorhin, als ich drüber nachgedacht habe, so Amadeus von Falco eingefallen. Da gibt es diesen Satz, den er, glaube ich, im Songtext hat, irgendwie, er war so exaltiert, because er hatte Flair. So, und das trifft auf ihn schon zu. Also auf mich wirkt das immer noch so ein bisschen seltsam mit seiner Frisur irgendwie. Das ist so aus der Zeit gefallen irgendwie für mich auf der einen Seite. Aber ich glaube, dass dieses Schneidige, so dieses Jahrhundertwendeartige, das kommt irgendwie, glaube ich, wieder an. Ich weiß auch nicht.
Inhaltlich muss man sagen, hat er auf die beiden Themen gesetzt, die entscheidenden Themen in Österreich waren. Also das hat auch eine Nachwahlbefragung von dem Politologen Fritz Plasser ergeben. Es hat im Prinzip die Leute nur interessiert, erstens Migration, zweitens Veränderung, irgendwie was Neues. Also das unterschätzt man, glaube ich, auch von Deutschland aus auch so ein bisschen, wie verkrustet dieses österreichische System tatsächlich noch ist. Und da ist er mit seinen Vokabeln wie Durchlüften und so und Veränderung, Zeit für Neues und so. Einfach, da hat er genau auf die beiden richtigen Pferde gesetzt. Also das muss man auch sagen. Also inhaltlich gut gemachter Wahlkampf.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das war ja irgendwie deutlich, das hat man ja gemerkt, wenn man irgendwie zugehört hat oder im Nachhinein auch noch gelesen hat, dass er quasi jedes Thema, ob das der Kindergarten war oder irgendwie die Autobahn, weiß ich nicht, irgendwas hat er immer runtergebrochen auf das Thema Flüchtlinge und hat irgendwie immer irgendwie eine Connection gefunden und sei sie noch so absurd. Und die Leute, oder viele Leute wollten halt auch einfach nur das hören, ne? Also diese Sündenbock-Geschichte hat erschreckenderweise sehr, sehr gut funktioniert. Und man hat ja immer die These irgendwie gelesen, auch gerade in Deutschland, dass wenn man irgendwie von rechts kopiert, also sprich in dem Fall von der FPÖ, dann stärkt man nur das Original. Und in dem Fall ist das Original zwar einigermaßen stark geblieben, aber eher umso stärker. Und das hat einiges konterkariert, was man vorher gelesen hatte auch, ne?
Wobei man sich das im Detail schon nochmal angucken muss. Also ich sehe dabei immer so dieses sauertöpfische Gesicht von Angela Merkel vor mir, wie sie sagt, ja, wenn ich mir angucke, wie die FPÖ abgeschnitten hat, so, dann finde ich, dass es kein richtiger Weg ist für Deutschland oder so. So ähnlich hat sie das ja gesagt.
Dass aber ansonsten natürlich der Wahlausgang nicht dafür spricht, dass man die Probleme schon gelöst hat, wenn man es so macht wie in Österreich. Denn ich finde die politische Zusammensetzung jetzt nicht so, dass ich sie mir für Deutschland als nachahmenswert vorstelle.
Wo sie natürlich recht hat, ist, die FPÖ hat immer noch zugelegt, hat immer noch 5,5 Prozentpunkte dazu gewonnen im Vergleich zu 2013, zur vorherigen Wahl, hat immer noch das zweitbeste Ergebnis der Geschichte eingefahren. nur knapp schlechter als 1999 zu den Heydays von Haider. Also ich tue mich auch ein bisschen schwer damit. Ich glaube, kurzfristig kann man Wahlen so gewinnen, indem man die rechte Flanke schließt, wie Horst Seehofer sagen würde. Aber in the long run, und wenn wir jetzt mal in die Zukunft denken, ist das natürlich total schwierig, weil jetzt hast du ein Versprechen gemacht. Kurz ist angetreten mit jetzt oder nie. So, damit sich diesmal wirklich was ändert. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn der es jetzt verbockt, ne? Also wenn der dem Wähler nicht das gibt oder der Wählerin nicht das gibt, was sie wollen, dann war es das für etablierte Parteien so ein bisschen. Jetzt ist die FPÖ auch eine etablierte Partei, aber halt diejenige Partei, die im
Markt... Mit der man noch provozieren kann.
Völlig richtig. So. Und dann sozusagen, wenn er es verhaut, dann haben wir dann doch bald einen Kanzler Strache oder Hofer oder wie auch immer die dann heißen werden. Deswegen ist es ein extrem gefährliches Spiel, was der Sebastian Kurz da betreibt, glaube ich.
Ja klar, er muss jetzt halt auf irgendeine Art liefern, und ob er quasi genauso klug im Umgang ist mit nach vorne heraus irgendwas versprechen, man bleibt bei seinem Kurs, und hintenrum eine andere Politik zu machen, wie das Merkel ja sehr oft macht, das ist eben, muss er eben noch unter Beweis stellen, ne? Also wie gut er es nach außen verkaufen kann, aber hintenrum vielleicht trotzdem eine in dem Fall moderatere Politik vielleicht sogar machen kann, als er es auch der FPÖ, dem etwaigen Koalitionspartner, ja auch wiederum verkaufen muss. Ne?
Ja, lass uns doch mal in Deutschland bleiben. Da gab es ja so eine Art Kurzmania fast in einigen Gazetten. Die Bild natürlich ganz vorne mit dabei, schreibt groß: Warum haben wir nicht so einen?
Ja, habe ich gelesen. Ja.
Was soll diese? Hast du die Begeisterung eigentlich auch woanders wahrgenommen in den deutschen Medien? Vielleicht bei dir in der Redaktion sogar?
Nee, also eine Begeisterung habe ich wirklich nicht wahrgenommen. Es ist, glaube ich, was ich am ehesten noch wahrgenommen habe, und das war aber tatsächlich noch in Wien, als wir auch gesehen haben, dass der Jens Spahn zu Gast war, so eine Art Sehnsucht, ne? Also so eine Sehnsucht gerade von Leuten in der Union, die sich eben auch so ein Durchlüften wünschen des schwerfälligen Merkel-Vorhangs irgendwie. Begeisterung. Ich glaube, man wundert sich hierzulande schon nach wie vor so ein bisschen. Also das Interessante ist ja, finde ich, an Kurz, dass er sich ja eigentlich nie so richtig durch ein Wählervotum beweisen musste bis dato. Ne? Also er ist ja immer in irgendwelche Ämter irgendwie gekommen, weil ihn da auch irgendwie vielleicht irgendjemand reingehievt hat oder weil jemand von ihm überzeugt war, ob zu Recht oder zu Unrecht immer dahingestellt. Aber ich meine, wie ist er Außenminister geworden? Ne? Und er hat natürlich von diesem Amt enorm profitiert, weil natürlich jeder, oh, was, wie kann das denn sein? Und aha. Und ich würde mal die Prognose wagen, dass man da auch nicht allzu viel falsch machen kann in diesem Amt, mit all meiner Hybris gerade. Aber er hat natürlich davon sehr, sehr stark profitiert. Und ja, das ist, ringt einem schon Bewunderung ab, glaube ich, hier in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber man ist immer noch so ein bisschen argwöhnisch und denkt so, also... Na gut, ist ja auch nur Österreich. Also in Deutschland
kann man sich. Das, also.
Nein, weißt du, aber von der Größe her, oder weiß ich nicht, was man dann so denken könnte, aber dass man irgendwie meint, okay, das ist halt so ein bisschen Disneyland, weißt du? In der Wahrnehmung von manchen Leuten, glaube ich.
Ja, von dir wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Von einem Freund.
Ja, wenn ich das im Spiegel so lese jetzt, was die Kollegen da unter anderem Markus Feldenkirchen geschrieben haben, dann kommt mir das auch so ein bisschen so vor, als wenn die Tragweite ein bisschen überschätzen. Also da in dem Artikel im Spiegel jetzt in dieser Woche kommt es so ein bisschen rüber, als ob er die ÖVP jetzt komplett auf links gedreht hat, was auf so eine oberflächliche Art und Weise schon stimmt, aber sich natürlich noch nie beweisen musste. Das ist auch das, was du gesagt hast. Er musste sich ja noch nie so richtig legitimieren und so. Und er wurde bis dato nie gewählt, jetzt erst und so. Deswegen, er ist so ein bisschen so ein Versprechen auf die Zukunft schon.
Ja.
Aber so richtig bewiesen hat er noch nichts. Und was es mit der ÖVP angeht, na klar hat er sich Durchgriffsrechte gesichert. Also er hat zum Beispiel gesagt, ich will die ganzen Listen, also die ganzen Kandidaten in den Bundesländern und so bestimmen. Das ist schon ein Sieg gegen die krass mächtigen Landesfürsten hier in der ÖVP. Aber bisher hat er ja gewonnen. Also bisher hat er ihnen ja alles gegeben. Also bisher war das alles so eine Erfolgswelle, die er geritten hat. Aber was passiert, wenn er jetzt zum Beispiel bei den Koalitionsverhandlungen zurückstecken muss, wenn er wichtige Ressorts abgeben muss, wenn er den mächtigen Landesverbänden keine Ämter verschaffen kann, wie es früher irgendwie Usus war. Mhm. Also so richtig, der Mann wurde noch nicht richtig geprobt, hat man so das Gefühl irgendwie so ein bisschen. Und ich glaube, dass es in Deutschland noch so ein bisschen überschätzt wird, was er bisher überhaupt wirklich geleistet hat.
Also dass man ihn zu sehr unter dem Stichwort irgendwie Politwunderknabe oder so sieht, also dass man irgendwie nicht wirklich sieht, was es für ein Kredit eigentlich ist, ne, den er erstmal abbezahlen muss so.
Absolut, absolut. Er muss Kredit abbezahlen. Aber hey, keine Ahnung, vielleicht wird er ja, was weiß ich, was wird aus dem Wunderwutzi dann der Ewigkanzler oder so. Frag mich in 16 Jahren nochmal, wie das aussieht. Schauen wir mal in die Zukunft.
Ja.
Also, dieser Sebastian Kurz wird die Koalitionsgespräche beginnen mit der FPÖ tatsächlich, also mit der Freiheitlichen Partei, mit den Rechtspopulisten unter dem Parteivorsitzenden Heinz-Christian Strache. Ja, und über den gab es ja in der Süddeutschen Zeitung kurz vor der Wahl so ein Dossier, also die Akte Strache hieß das, glaube ich, wo die nochmal diese alten Fotos gezeigt haben von ihm in so einer Uniform mit so einem Paintball-Gewehr-Imitat, was ziemlich martialisch aussieht und offensichtlich bei Wehrsportübungen mit Neonazi-Gruppen entstanden, was er auch nicht leugnet, beziehungsweise nicht mehr leugnet, besser gesagt. Aus deutscher Sicht ist das natürlich irgendwie so ein Aufreger, ne? Er wird wahrscheinlich Innenminister, wenn alles so läuft, wie das geplant ist. Mhm. Und aus deutscher Sicht so, ach krass, ein Ex-Neonazi und so wird Innenminister hier in Österreich, juckt das keine Sau.
Ja.
Wie sieht das von Deutschland aus gesehen aus? So, wenn so ein ehemaliger Typ der Neonazi-Kreise, ich glaube, es ist justiziabel zu sagen, dass er Neonazi war, aber ich glaube, man darf sagen, das Profil, das Nachrichtenmagazin Profil hat das mal durchgefochten, man darf ihm Nähe zu Neonazi-Kreisen nachsagen, glaube ich.
Okay.
Wie sieht das von Deutschland aus gesehen aus?
Ich muss sagen, dass ich das wirklich auch interessant finde, weil ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, wie das, da habe ich gerade, glaube ich, angefangen, mich so politisch irgendwie zu interessieren, als die Schüssel Haider Koalition war, da ging ja ein Aufschrei damals irgendwie durch ganz Europa, ja. Und gut, da war noch das Besondere, dass die FPÖ ja sogar stärker war, ne, als die ÖVP, das erinnere ich richtig, ne?
Genau.
Also ich merke schon, dass es eigentlich wenig Empörung gibt. Also vielleicht mag es daran liegen, dass wir halt mittlerweile auch so geschockt sind von solchen Ergebnissen der AfD, irgendwie AfD stärkste Kraft in Sachsen, ne? Oder die ganzen Ü20%-Ergebnisse da in Mecklenburg oder so. Klar, ist so eine Art Normalisierung eingetreten und ich glaube, bei den Leuten ist mittlerweile schon auch angekommen, dass in Österreich eben die FPÖ nichts Neues ist, sondern dass die einfach zum politischen System ganz klar dazugehört, als quasi als dritte Volkspartei. Und auch vielleicht nochmal, nein, fällt mir noch ein, die letzte Bundespräsidentenwahl, das war ja auch nochmal so ein Aufreger. Ich habe fast das Gefühl, der Aufreger damals, obwohl der Bundespräsident ja auch in Österreich deutlich weniger Recht hat als der Bundeskanzler, politische Gestaltung und so, dass die Empörung da trotzdem irgendwie größer war. Und ich verlege das aber auch daran, dass der Innenminister von Österreich, dass das dann wieder schon irgendwie fast schon zu weit weg ist, weil es ja irgendwie nichts nach außen so stark Repräsentatives ist oder nicht so sehr hineinragt in unsere deutschen Befindlichkeiten oder so, sowas Österreichisches, das geht uns irgendwie nicht so ganz so viel an. Ne, das weiß ich nicht, aber das könnte sein, dass das so ein Grund dafür ist. Aber klar, ich meine, aber klar, welcher Deutsche beschäftigt sich jetzt so stark mit österreichischer Innenpolitik, ne? Und weiß vielleicht, dieses Dossier in der Süddeutschen gelesen über Strache, das weiß ich nicht, wie viele das gemacht haben. Aber mir fällt auf jeden Fall auch auf, dass es erstaunlich ruhig ist darum.
Also ich für mich muss sagen, ich lebe jetzt seit 3 Jahren in Österreich und für mich ist das auch schon so eingepreist. Ich habe eine Seite 3 im Berliner Tagesspiegel geschrieben über den Strache und telefoniere da mit den Redakteuren und schreibe das da so rein, diese ganze Neonazi-Vergangenheit und diese ganzen Sachen, die Strache halt früher gemacht hat. Und die rasten halt völlig aus und sagen, was ist bitte passiert? Und der war zum Beispiel bei der Premiere von Thomas Bernhards Stück Heldenplatz im Burgtheater, damals ein Riesenskandal und Strache gehörte damals zu denjenigen, die diese Aufführung gestört haben. Und das ist hier so, das weiß man hier halt einfach, ne? Das ist irgendwie, ja, das ist alles schon eingepreist. Das ist, ja, ist schon klar, ist der Strache und so. Und natürlich sagen die in Deutschland in der Redaktion dann, was bitte ist passiert und wo war der bitte dabei? Und das ist schon zumindest nicht so bekannt. Aber hier in Österreich muss ich auch sagen, es ist einfach, ja, die FPÖ einfach, wie du sagst, ich glaube, Normalisierung ist einfach der Begriff und man gewöhnt sich einfach so lange dran. Und die FPÖ sitzt mittlerweile ja auch schon so lange im Europaparlament, auch in einer Fraktion neben Le Pen und neben Wilders und gehört einfach irgendwie dazu.
Das Ding ist halt, diese Abstumpfungsgeschichte hat ja auch, ich habe jetzt nur über die Wahlergebnisse der AfD gesprochen, aber die ganzen Entgleisungen, die wir ja hierzulande von AfD-Politikern Land auf Land abhören, ob das jetzt das tausendjährige Reich ist von, tausendjährige Zukunft, Verzeihung, von Bernd Höcke oder von Gauland diese Entsorgungsgeschichte nach Anatolien von Frau Özokus. Also das, ich glaube, wenn wir so ein sauberes Land noch wären, dann hätten wir auch irgendwie einen anderen Filter und würden denken, um Himmels Willen, was ist denn da in Österreich bloß los? Aber das ist mittlerweile zu so einem weltweiten Phänomen geworden, genau. Und wie du sagst, ich glaube, man preist das mittlerweile auch ein. Auch wenn man sich über solche Details nach wie vor natürlich überrascht zeigen kann, weil man sie einfach nicht wusste, ne? Über Strache, was du jetzt gerade gesagt hast.
So, und dann müssen wir aber natürlich auch mal abwarten, wie die sich dann auch wirklich geben, ne? Also ich meine, Wahlkampf, eine Geschichte. Dann müssen sie aber tatsächlich erstmal einen Koalitionsvertrag zustande bringen, dann müssen sie mal Posten besetzen. Und ja, dann geht's halt an diese Fragen, die jetzt auch in den Medien Land auf Land ab thematisiert werden. Rückt Österreich zum Beispiel näher an die Visegrad-Staaten? Werden die irgendwie so eine Anti-Merkel-Koalition zustande bringen oder doch eher das sein, was Sebastian Kurz zum Beispiel selber gesagt hat, eher so eine Brücke zwischen Ost und West in der EU? Man muss sich wahrscheinlich einfach jetzt mal zusammenreißen und die 3, 4, 5, 6 Monate abwarten, bis sich abzeichnet, was schwarz-blau oder türkis-blau oder wie auch immer man diese Koalition dann nennen will, auch wirklich, wirklich bedeutet. Ich glaube, ich werde das hier im Podcast bestimmt weitermachen, die nächsten Monate für den Moment. Erstmal vielen Dank an Bastian Brauns nach Berlin.
Ja, unbedingt weitermachen. Ich höre deinen Podcast und das hält mich auf eine sehr angenehme Art und Weise informiert.
Das ist nett von dir. Danke. Waschl, dann gehabt dich wohl. Vielen Dank für deine Worte und für deine Zeit. Mach's gut. Servus, servus.
Ich sag jetzt mal tschüss.
So, nachdem ich den Waschl verabschiedet habe, noch ein kleiner Hinweis. Wer eine schnelle Reaktion auf die Wahl in Österreich sich gerne anhören möchte, da gibt's den Podcast The Red Line. Eine linke Sichtweise auf die Sache, sehr interessant gemacht. Deswegen eine Hörempfehlung hier an der Stelle. Und ich werde das auch nochmal in den Shownotes verlinken. Also dann bis zum nächsten Mal. Servus.